Hallo und herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb aus dem Schwarzwald in Ohlsbach. Grüß Sie ganz herzlich, Anjuta Engert. Freude am Leben, die Kunst des Genießens, diesem Thema wollen wir uns heute widmen. Ja, Lebenslust, verweile doch, du bist so schön. Aber wo finden wir sie denn, die Lebenslust? Leben wir nicht in einer Gesellschaft, die das Lustprinzip zur obersten Maxime erhoben hat? Und wie viele Tempel werden errichtet zur Steigerung der Lebensqualität? Fitnessbuden, Schönheitskult, Gesundheitswahn. Aber wo bleibt nur das pralle Leben bei so viel diagnostizierter Depression? An Ratgeberliteratur jedenfalls mangelt es nicht, aber je weniger es Glück auf Rezept gibt, umso kritischer und verzweifelter gestaltet sich wohl die Suche danach. In diese gesteigerte Suche nach Lebensglück ruft der Buchautor und Psychiater Manfred Lütz hinein: Lebenslust ist eine katholische Erfindung. Wie bitte? Das sicherste Klischee über die katholische Kirche betont doch gerade ihre Lustfeindlichkeit, ja, und ihre Leibfeindlichkeit. Aber Manfred Lütz verweist zum Beispiel auf die vielen barocken Kirchen in Bayern und resümiert: ziemlich viel Nacktheit, Sinnlichkeit und Schöpfungsfreude. Der bekannte Psychiater widmet ein ganzes Buch dem Thema Lebenslust. Darin fragt er, inwieweit das Christentum vielleicht über irgendwelche Schätze und außergewöhnlichen Kostbarkeiten verfügt, die für so etwas wie Lebenslust auszubeuten sind. Und das wollen wir heute auch tun. Denn schon der antike Philosoph Epikur meinte: ich weiß nicht, was ich mir als das Gute vorstellen soll, wenn ich die Lust des Geschmacks, die Lust der Liebe, die Lust des Hörens und die lustvollen Bewegungen beim Anblick einer schönen Gestalt beiseite lasse. Tja, sind nun Freude, Genuss und Lebenslust nicht schon im Kern der Schöpfung angelegt? Und das frage ich unseren Gesprächsgast, den ich jetzt hier ganz herzlich begrüßen darf, Josef Epp, zugeschaltet heute aus dem Allgäu. Er ist Diplom-Theologe, Religionslehrer, Klinikseelsorger, Buchautor und auch ein gefragter Referent in der Erwachsenenbildung. Und ich freue mich, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Guten Morgen, Herr Epp.
Guten Morgen, Frau Engert, und guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, dann steigen wir doch gleich mal mit der Frage ein, die Manfred Lütz hier so aufgeworfen hat oder eben behauptet: ist Lebenslust, Herr, eine katholische Erfindung, wie eben das der Bestsellerautor und Psychiater Manfred Lütz meint. Jedenfalls klingt das ja in vielen Ohren wahrscheinlich wie eine Provokation oder löst sich ja auch unter Katholiken Kopfschütteln oder vielleicht sogar Empörung aus. Warum? Was meinen Sie?
Ja, ich denke, das ist eine zugespitzte Formulierung von Herrn Lütz, wie er es ja gerne macht, um einfach auch Diskussionsprozesse zu eröffnen. Ich würde es von meiner Seite noch ein bisschen vom Urheberrecht weiter zurückführen und würde sagen, die Lebenslust, oder mir ist der Begriff der Lebensfreude eigentlich noch lieber, ist eine biblische Inspiration und hat sicher schon im Judentum auch eine ganz starke Verwurzelung in den dortigen Festen und Gestaltungen des Jahreskreises. Aber ich denke, da trifft Herr Lütz schon einen Kern unseres Verständnisses, der vielleicht manchmal allzu sehr in den Hintergrund gerückt ist. Wir sind eine lebensbejahende, lebensfreudige und damit auch Lebenslust empfindende religiöse Ausrichtung. Und das sollten wir nicht vergessen.
Auch wenn man das oder wenn das viele Menschen vielleicht gar nicht immer so wahrnehmen und merken. Und nicht umsonst widmen wir uns heute eben auch dem Thema und der Frage: ja, wie bekomme ich Freude am Leben? Wie kann ich die Kunst des Genießens erlernen? Denn das irgendwie steckt ja auch schon in diesem Ausspruch drin. Aber Herr Epp, Freude am Leben oder sagen Sie lieber Lebensfreude oder Lebenslust, was verstehen wir eigentlich darunter? Heute etwas ganz anderes, als das vielleicht noch vor Jahrhunderten der Fall war? Oder gibt es da überhaupt so einen gemeinsamen Nenner oder empfindet jeder doch irgendwie etwas anderes unter Lebensfreude?
Ich denke, dass es einen sehr individuellen Zugang zur Lebensfreude gibt und natürlich die Menschen da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen machen und Vorstellungen haben. Der eine freut sich sehr an der Stille in der Natur und der andere vielleicht an der Begegnung mit vielen Menschen und dem lauten Fest. Und ich glaube, da gibt es keine Vorschriften zu machen, welche Lebensfreude uns da zugänglich sein darf und erfüllt ist. Und natürlich hat sich das auch im Laufe der Jahrhunderte gewandelt und verändert. Und aus meiner Sicht sehe ich es immer so, Lebensfreude wurzelt immer in einer Dankbarkeit für mein Leben, für das, was mich umgibt, für das, was meinem Leben in meiner Umgebung auch geschenkt ist. Und natürlich ist das Leben niemals nur ein freudiges Ereignis. Niemand mag leugnen, dass es da das Schwere, das Schicksalhafte, auch das Erschütternde gibt im Leben. Aber doch auch immer wieder diese Erfahrung, selbst in schweren Momenten, wie mir etwas zugesagt wird, wie mir eine positive Erfahrung eröffnet wird. Und ich denke, die Quelle durch die Jahrhunderte, und vielleicht tun wir uns da heute in manchen Bereichen schwerer als früher, die Quelle durch alle Jahrhunderte für die Lebensfreude ist die Dankbarkeit für unser Dasein, für das, was uns alles geschenkt ist und wofür wir auch manchmal den Blick schärfen müssen, dass so vieles Geschenk ist und überhaupt nicht selbstverständlich ist.
Dankbarkeit, sagen Sie, als die Quelle zur Lebensfreude. Und Sie selber sind ja, wie gesagt, auch in der Erwachsenenbildung tätig. Und da haben Sie mir auch gesagt, Sie werden auch nachgefragt mit einem Vortrag zum Thema Glück und Gesundheit. Gibt es dafür ein Rezept? Eben meine Frage, gibt es eine Anleitung zum Glücklichsein? Gibt es sowas überhaupt, wie es viele Ratgeber versprechen oder auch Ihr Titel, zu dem Sie dann und ab und an Vorträge halten?
Nun, es gibt zunächst mal die Anleitung zum Unglücklichsein, das berühmte Buch von Paul Watzlawick, dem amerikanischen Psychiater. Und dafür fällt es in der Tat leichter, Rezepte zu geben, wie führen Menschen denn unter Umständen ihr Leben in Sackgassen, in Krisen. Nein, ein Rezept, eine Anleitung für das Glücklichsein gibt es natürlich nicht, aber ich glaube, es gibt Spuren und Impulse, was ich nicht aus dem Auge verlieren darf, wenn ich meinem Leben Freude und Erfüllung eröffnen möchte. Dafür gibt es nie eine Garantie, ich habe das Schicksal nicht in der Hand, ich plane mein Leben nur bedingt, ich bin nicht der Regisseur meines Daseins bis in alle Einzelszenen hinein und werde mit Dingen konfrontiert, die mich bedrücken können, verändern können, denen ich ausgeliefert bin, und darum gibt es keine Rezepte. Aber ich glaube, es gibt wichtige Grundlagen für diese Erfahrung von Lebensglück. Und ich möchte es wirklich immer auch in diesen Vorträgen immer darauf konzentrieren, dass ich sage, worauf sollte ich achten und was sollte ich nicht aus meiner Achtsamkeit verlieren, weil ich damit vielleicht meinen Zugang zur Lebensfreude, zum Glück verschließe.
Wenn Sie das schon so andeuten, dann machen Sie uns ja Geschmack darauf. Was denn nun diese wichtigen Grundlagen sind, dass wir so etwas wie Lebensglück erfahren können? Nennen Sie uns doch mal ein paar.
Bei meinen Vorträgen mache ich das mit Sinnbildern. Und das erste Sinnbild, das ich da den Menschen immer vor Augen halte, ist der Spiegel. Ich sage, ein ganz wichtiger Zugang zu meiner Lebensfreude ist der Zugang zu mir selbst und ein gereiftes Selbstbild. Dankbar für meine Persönlichkeit, für meine Individualität, für meine Talente, die jeder Mensch hat, die ich vielleicht entdecken muss, aber auch die Erfahrung meiner Grenzen, meiner Beschränkungen im Dasein, meiner Schwierigkeiten, mit denen ich kämpfe. Und dieses ausgewogene Bild, mich mit mir zu versöhnen und zu mir zu kommen, ist für mich ein ganz wichtiges Sinnbild. Menschen, die es mit sich nicht aushalten, halten es auch oft im Leben nicht aus und tun sich mit anderen schwer. Das ist so ein wichtiges Sinnbild. Oder ein zweites wichtiges Bild, wo ich immer dabei habe, ist die Sanduhr, der achtsame Umgang mit der Zeit. Mich nicht beherrschen lassen von der Zeit, sondern bei allem Zeitdruck und bei allen Zeitbedrängnissen doch immer wieder eingreifen und mich ermutigen lassen, mir Zeit zu nehmen und Zeit zu lassen für das, was wichtig ist, auch das, was mir gut tut. Und in dem Zusammenhang, ich möchte das jetzt nicht alles ausführen, aber ist mir noch ein wichtiges Sinnbild dann auch immer das Döschen Seifenblasen, das ich dabei habe. Und das hat ja mit dem Thema unserer Sendung zu tun, die Leichtigkeit des Seins, auch den Augenblick genießen, etwas Schönes erleben, das nun nicht nützlich ist und das nun keinem Gewinn und keiner gewissen Absicht dient, sondern das einfach schön ist und ich im Augenblick dem nachschaue und spüre, es ist auch schön, diese kleinen Dinge des Lebens ganz zweckfrei zu genießen. Das sind so einige Impulse, wo ich sage, wenn das verloren geht, wenn Menschen zum Beispiel nur noch verzweckt denken, wenn sie bei allem nur noch fragen können, was nützt das, was bringt das, was habe ich davon, wie steuere ich damit etwas Wichtiges bei für mein Leben in dieser Welt, dann reduzieren sie sich auf eine Zweckorientierung, die den Blick für viele glücklich machende Augenblicke und freudvolle Momente mehr und mehr verbauen.
Ich bin im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Religionslehrer, Klinikseelsorger, Buchautor und Referent in der Erwachsenenbildung. Wir sprechen über das Thema Freude am Leben, die Kunst des Genießens. Und Sie haben eben gesagt, in einem Vortrag, da nennen Sie auch immer als Grundlage für Lebensfreude gerne Sinnbilder. Und da sprechen Sie oder haben Sie jetzt gesprochen von dem Spiegel als Sinnbild für mich selbst. Also wenn ich in den Spiegel gucke, bin ich versöhnt mit mir, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Bin ich dankbar? Kann ich mich selber aushalten? Kann ich dankbar auf meine Begabungen schauen, aber weiß ich auch um meine Begrenzungen? Also das erste Bild, dann haben Sie die Sanduhr genannt, als ein Bild für die Zeit, dass wir achtsam umgehen mit der Zeit, dass wir wissen, unser Leben ist begrenzt, dass wir uns aber eben auch nicht von diesem Zeitdruck beherrschen lassen. Ein schönes Sinnbild war dann an dritter Stelle, sind dann auch die Seifenblasen. Und da geht es um das Genießen, ohne an Leistung zu denken. Also eine gewisse Leichtigkeit des Seins, was Sie damit verbinden. Und vor allem, ja, einfach etwas, den Moment vielleicht verkosten zu können, ohne an irgendeine Pflicht zu denken. Also alles das, was nicht verzweckt ist, was einfach nur da ist, das auch genießen zu können. Ja, wie ist es denn, wie steht es bei Ihnen? Sind Sie von Natur aus eher so eine Frohnatur? Denn Sie haben ja auch schon herbe Schicksalsschläge einstecken müssen, mit diesen leben müssen, Ihre Frau verloren, eine Tochter, die Sie lange Zeit betreut haben, die behindert war, haben Sie auch schon verloren. Das ist ja dann auch nicht ganz einfach. Wie geht es da Ihnen selber mit der Lebensfreude? Sind Sie so jemand, der eine unzerrüttbare Frohnatur ist oder eine Lebensfreude hat? Oder haben Sie sich das irgendwie auch aneignen müssen?
Ich denke, dass man sich das schon aneignen kann. Und für meinen Fall habe ich das auch angeeignet. Und ein ganz wichtiger Gedanke, wenn Sie mich jetzt so fragen, ist eigentlich der, die beiden Menschen, die mir so nahe waren und die ich verloren habe, waren beide sehr lebensfrohe und freudige Menschen und haben mich mit ihrer Lebensfreude auch in schwierigen Situationen mit ihrer Bejahung auch immer wieder angesteckt und gestärkt, auch mit schwierigen Situationen wieder umzugehen und zuversichtlich nach vorne zu schauen. Ich selbst, wenn ich mich jetzt so im Spiegel anschaue, das Sinnbild für mich hernehme, habe schon auch eine melancholische Ader. Ich bin schon auch der, der gerne in der Stille nachdenklich ist und der durch den Wald spazieren geht und seinen Gedanken nachhängt. Aber das Genießen der Dinge ist eben auch ein Weg zur Lebensfreude und auch wieder zur Heiterkeit. Also wenn ich jetzt in diesen Tagen, ich war heute früh schon um 7:45 im Wald zum Joggen, ich wohne hier neben dem Wald und jetzt merkt man es einfach, wie dieses Licht nach Lichtmess kräftig wird, wie die einzelnen Vögel anfangen zu piepsen im Wald, wo wieder Geräuschkulisse entsteht und das sind dann Augenblicke, die ich aufnehme, wo ich dankbar bin und wo ich spüre, da keimt nun Freude auf die Zeit, die kommt, auf das Erleben all dieser Dinge um uns herum. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sich selbst auch immer wieder ein Stück anleiten kann, den Blick nicht zu verschließen, auch in schweren Momenten nicht zu verschließen für das Heitere, das Schöne, das Bereichernde. Und gerade in der Zeit der Krankheit meiner Frau, die nach einer Herztransplantation viele Monate im Herzzentrum lag und immer kämpfte, erinnere ich mich an Situationen in diesem isolierten Zimmer mit Mundschutz, mit sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen, dass es immer wieder Ereignisse gab, wo wir auch herzhaft lachen mussten und wo wir Späße gemacht haben über manche Vorgänge, wo der Humor nicht verloren geht. Ich denke, der Humor ist wortverwandt mit dem Humus und der ist wieder verwandt mit dem Homo sapiens, mit dem Menschen. Es ist eine ganz, ganz menschliche Ausrichtung unseres Daseins, auch die heitere Seite der Dinge zu sehen.
Die heitere Seite der Dinge sehen und was Sie sagen oder feststellen, der Frühling kommt, jetzt gerade nachdem wir eine wirklich sehr dunkle Jahreszeit noch nicht ganz hinter uns haben, aber wohl die dunkelste seit Aufzeichnung des Wetterberichtes. Da ist es dann umso schöner, wie Sie sagen, wenn Sie wieder feststellen, auch morgens wird es heller oder sogar schon früh in den Wald gehen und dort eben auch das wahrnehmen. Das heißt also diese kostbaren, diese unwiederholbaren Momente des Lebens dann auch genießen oder schmecken oder erleben, eben mit allen Sinnen wahrnehmen. Und nicht umsonst heißt es ja auch, oder reden wir von der Kunst des Genießens. Ist das irgendwie so ein gängiges Motiv? Oder meine Frage wäre, kann das auch so der notorisch angespannte Pflichtmensch erlernen?
Ich denke, gerade der notorisch angespannte Pflichtmensch ist herausgefordert und ist das fast eine therapeutisch notwendige Maßnahme, wieder das einfache und schlichte Genießen zu erlernen. Denn ich glaube, man muss das Genießen, wenn man es erlebt und erfährt, ziemlich deutlich abgrenzen vom Konsumieren. Uns fehlt es ja heute nicht am Konsumieren der Dinge. Wir haben sie im Überfluss und wir rufen die Dinge per App schnell ab und wir sind in hoher Mobilität ganz schnell an allen möglichen Dingen, die als cool und als toll gelten. Aber das Genießen hat ja auch immer etwas zu tun mit dem Verweilen, mit dem Dosieren und mit dem Bewusstwerden dieser Dinge. Also ich bin gestern nach dem Gottesdienst, bei uns war wunderschönes Wetter, es war eine Messfeier mit einer Intention für meine Frau und meine Tochter, ich habe das sehr bewusst mitgefeiert und ging anschließend spazieren, kam an den Waldrand mit Blick auf das Alpenpanorama, etwas Wolken verhangen. Und nun kann ich natürlich weiter marschieren und kann meinen Gedanken nachhängen und kann die Pläne für die Woche durch den Kopf gehen lassen. Oder ich kann nun eben unterbrechen, mir Zeit nehmen, mir einen sonnigen Platz suchen, mich hinstellen und einfach diese Kulisse anschauen und mir bewusst machen, wie schön das ist und wie schön es ist, dass ich es jetzt in diesem Augenblick wahrnehmen darf. Und ich glaube, diese Sinnlichkeit, weil das durch mein Auge, durch mein Gemüt, auch durch das Gehör, durch den Duft seines Wintertages in meine ganze, auch biologische Wirklichkeit, in meine Sinnlichkeit einfließen kann, wenn ich dem Zeit und Raum gebe, verändert sich etwas in mir. Wird etwas wachgerufen, spüre ich, wie Stimmung, wie Gedanken, wie Einstellungen sich langsam ändern. Und darum meine ich, diese Aufmerksamkeit für die Momente, die wir mit allen Sinnen und mit unserer Persönlichkeit genießen können, die ist so eine wichtige Schulung. Nicht konsumieren und einfach aneinanderreihen, sondern verweilen und bewusst aufnehmen.
Verweilen und bewusst aufnehmen. Also wenn wir hier sprechen über die Freude am Leben, die Kunst des Genießens, dann haben wir bis jetzt schon da einige Dinge zusammengetragen, oder vor allem Sie, Herr Epp, haben das natürlich getan, und Sie haben die Grundlagen genannt, die wichtig sind, dass man Lebensfreude erfahren kann. Ganz wichtig ist Ihnen da auch die Dankbarkeit gewesen. Also kann ich dankbar sein für das, für mein Leben überhaupt, dass ich überhaupt bin und dass ich nicht bin etwa, oder dankbar sein für das, was mich umgibt. Aber Sie haben der Anleitung zum Glücklichsein eine Absage insofern erteilt, als es das Glück nicht auf Rezept gibt, aber sehr wohl die Anleitung zum Unglücklichsein. Da haben Sie Paul Watzlawick zitiert. Und Ihnen ist eben wichtig, diese Spuren oder auch die Impulse nicht aus den Augen zu verlieren, die mich glücklich machen können. Also als wichtige Grundlage dafür, dass ich Lebensglück erfahren kann. Aber ich muss ja trotzdem noch mal nachbohren oder nachfragen. Herr, was muss man denn tun, um Lebensfreude zu haben, um Lebenslust zu bekommen? Stellt sich das eigentlich dann nur als etwas ein, wenn ich die Grundlagen schaffe, aber so, ich kann es nicht direkt anstreben?
Also zumindest sollte es mir keine Anstrengung kosten. Also ich glaube, die Voraussetzung, für all das offen zu werden, ist nicht, ich streng mich jetzt an. Es gibt da für mich kein mentales Fitnesstraining, wo ich an Kraftmaschinen gehe und mir jetzt sozusagen eine seelische Muskulatur antrainiere, dass ich des Glückes habhaft werde. Sondern ich glaube vielmehr, es geht darum, Einstellung zu entwickeln und Offenheit. Ich glaube, für viele Menschen ist das Problem, dass sie eigentlich das Beglückende, das Schöne, das Bereichernde um sich haben, aber dafür nicht offen sind. Ich erinnere mich an eine Patientin, jetzt im Augenblick kommt mir die in den Sinn, die ich in der Klinik betreute, die über ein halbes Jahr mit einer ganz schweren Wundheilungsstörung bei uns im Krankenhaus lag. Lange Zeit meinte man, man muss das Bein amputieren, man konnte es retten, aber sie lag weit über ein halbes Jahr an ihrem Platz in einem Zimmer im Krankenhaus. Und ich erinnere mich noch genau, wie ich im Frühling zu ihr ins Zimmer kam. Das Fenster stand offen und die Laubbäume vor dem Fenster haben so frisches Grün getrieben. Dann hat diese Frau mich angeschaut und hat gesagt, ich habe jahrelang dieses frische, helle Grün treibende Bäume überhaupt nicht wahrgenommen. Und heuer wird mir bewusst, ich habe im Herbst die Blätter fallen sehen, ich habe im Winter diese kahlen Bäume gesehen und jetzt darf ich sehen, wie sie grünen. Ist das nicht schön? Und da hat diese Frau mit ihrer Sorge um das Bein und mit ihrem wirklich schwierigen Krankenlager, ist da für mich eine richtige Lehrerin geworden mit diesem, ist das nicht schön, wo sie an so etwas scheinbar Kleinem Lebensfreude gefunden hat, weil sie dafür offen war, weil sie von ihrer Einstellung gespürt hat, ich muss meine Wahrnehmung wieder ein wenig schärfen und ich darf mich von diesen beschenken lassen. Und zu Ihrer Eingangsfrage, ich glaube, das Wesen der Glücksmomente, der lebenserfüllten Momente ist immer der Geschenkcharakter, dass ich das gar nicht machen und produzieren kann. Das wissen wir ja alle, wir bereiten manchmal Feste vor und wir machen alles Mögliche, dass das toll wird. Aber der Funke will nicht überspringen und es bleibt irgendwo so ein bisschen in der Vorstufe und erfüllt unsere Erwartungen nicht. Und manchmal kommen wir spontan, völlig unvorbereitet, ohne das nötige Equipment zusammen und es ergibt sich so viel Heiterkeit und Lustigkeit und wir gehen vielleicht spät nachts aus einer Begegnung raus und sagen, war das doch toll. Das setzt voraus, dass ich dafür offen bin, bereit bin, aber dass ich mich einfach auch ansprechen und beschenken lasse von den Augenblicken, wo das drin liegt.
Ja, sich beschenken lassen, die Lebensfreude hat Geschenkcharakter, das sagt Josef Epp. Ich bin hier mit ihm im Gespräch. Er ist Religionslehrer, Klinikseelsorger, Buchautor und tätig in der Erwachsenenbildung. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über die Freude am Leben, die Kunst des Genießens. Und wir hatten es ja schon davon, von dem Buchautor und Psychiater Manfred Lütz, der provokativ behauptet, dass Lebenslust eine katholische Erfindung ist. Sie haben dann gesagt, ja, Lebensfreude, das ist vielleicht eine biblische Inspiration eher, war Ihre Aussage. Wenn wir nochmal auf dieses Thema zurückkommen, gerade auch Lebenslust und Kirche, die ja oft mit diesem Klischee behaftet ist, die katholische Kirche, sie sei lebensfeindlich und auch lustfeindlich. Welche falschen Klischees über die Kirche verbauen denn bis heute vielen Menschen den Zugang zur Lebenslust, zum Genuss und zur Lebensfreude, die so eigentlich ja in unseren Sinnen schon angelegt ist und auch in der Schöpfung ja eigentlich schon angelegt ist?
Ja, da öffnen Sie natürlich ein großes Thema, weil da viele Dinge zu erwähnen wären. Ich denke, wichtig ist, zu den Ursprüngen zu kommen und zu sagen, wenn ich gerade die biblische Urgeschichte hernehme, der Mensch wird in seiner Ganzheit, in seiner Leiblichkeit, aber auch in seiner Gottebenbildlichkeit bejaht und er bekommt dieses Paradies anvertraut und er soll von allen Früchten essen, außer der Erkenntnis von Gut und Böse, also sich selbst nicht zum Maß der Dinge machen und doch genießen und annehmen, was ihm geschenkt ist. Und das ist nun im Laufe der Geschichte und der Jahrhunderte und Jahrtausende natürlich auch manchmal in Vergessenheit geraten oder dagegen ist angefochten worden. Das spielt schon in der Antike, in der Frühzeit des Christentums eine ganz wichtige Rolle, dass das Christentum als eine biblisch inspiriert Leib- und Lebenjahende Religion in Berührung kam mit gnostischen und dualistischen Weltbildern, die Leiblichkeit, die Materie als etwas Gottwidriges, als etwas Lichtwidriges verstanden haben und diese Einflüsse auch von Leibfeindlichkeit und Dualismus sind natürlich auch immer wieder in das Denken von Theologen, von kirchlichen Verlautbarungen eingedrungen in dieser Zeit. Dazu haben Konzilien stattgefunden, da wurde auch gerungen darum, das wieder zurückzudrängen, aber das hat dann doch immer wieder so Tür und Tor eröffnet, dass auch Missklänge hineinkamen, wo ich sage, das entspricht nicht der ursprünglichen Intention unserer biblischen Aussagen und des Evangeliums, das ja auch eine Lebensbejahung ist, wo Jesus die Lilien des Feldes, die Spatzen am Himmel, die Vielfalt der Natur uns nahe bringt, wo er feiert. Er wird ja immerhin Fresser und Säufer genannt, weil er offensichtlich die Lebensfreude mit den Menschen auch gerne geteilt hat. Auch da liegen ja ganz andere Quellen und dann hat man oft einen Gedanken eingebracht, als wäre alles, was der Freude und dem Vergnügen dient, sündhaft. Das ist sicher nicht im Evangelium so, sondern alles, was uns anvertraut ist und der Lebensfreude dient, ist uns auch fordert uns auch heraus in unserer Verantwortung. aber das ist eine Verantwortung, das zu erhalten und das den Menschen zugänglich zu machen und nicht zu verdunkeln und nicht durch ein Übermaß dann auch ins Gegenteil zu verkehren. Und das hat dann eben manchmal auch aus einer Angst, hiermit falsch umzugehen, dazu geführt, dass man Leiblichkeit und Lust verneint hat und damit sicher auch viele Menschen unter ganz, ganz schwere Gewissensnöte gebracht hat, wo der überhaupt nicht angebracht war.
Also etwas, das man sich bewahren muss, die Lebensfreude, die Lebenslust und auch was, etwas, das auch immer wieder angefochten ist. Und so ist es wahrscheinlich auch mit den christlichen Tugenden, die auch ja zuweilen in Verruf geraten sind oder vielleicht auch wieder ein Comeback erleben. Wie würden Sie das einschätzen?
Das Wort Tugend ist ja kein populäres Wort, aber es hat eigentlich von seinem Wortstamm etwas zu tun mit taugen. Also etwas, das dem Menschen taugt, das Tauglichkeit erweist, das uns gut tut. Und so führen uns Tugenden zu Grundzügen in unserem Verhalten, die uns und unsere Mitwelt und unseren Mitmenschen gut tun können. Und ich denke, da sind die Tugenden ausgesprochen aktuell und gibt es einen großen Bedarf. Denn wir erleben ja auch, dass hemmungslose Genuss auf Kosten anderer geht, dass wir konsumieren, was anderen weggenommen wird, dass wir auf billigen Genuss aus sind, der die Lebensbedingungen anderer nicht im Auge hat, dass wir mit einem Übermaß an Konsum viele Probleme für unsere Mitwelt schaffen, dass wir uns nicht mehr bewusst machen, welches Geschenk auch solche Dinge im Leben sind, sondern wir werden ganz schnell unbescheiden oder dann sogar kritisch, wenn das alles nicht mehr zur Verfügung steht. Und ich denke, das sind solche Tugenden, wie zum Beispiel das Maß halten als eine Kardinalstugend oder die Gerechtigkeit, wenn wir auf die Kardinalstugenden gehen, das sind doch hochaktuelle heutige Herausforderungen. Gerechtigkeit, da denke ich sofort heute ein Schlagthema, ein Schlagwort, vor dem wir gar nicht mehr auskommen. Fairer Handel, da geht es um nichts anderes als gerechten Handel und Gerechtigkeit auch als Sicht in dieser globalen Welt. Und dass es eben fragwürdig ist, wenn unser Genießen und unsere Lebensfreude sich auf Dinge bezieht, die viel zu tun haben mit ungerechten Lebensbedingungen für Menschen in anderen Regionen dieser Welt.
Ja, und damit möchte ich auch den Kreis erweitern und auch Sie einladen, die Sie uns zuhören, von wo aus auch immer. Wie geht es Ihnen mit der Freude am Leben? Welche Haltung haben Sie zur Kunst des Genießens? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was ist noch Genuss? Wo ist Konsum? Wie kann man sich den Genuss bewahren, verweilen, dosieren, sich Zeit nehmen? Sich die Schönheit der Umgebung und auch die Schönheit der eigenen Person bewusst machen. Wie kann die Lebensfreude sich einstellen? Denn sie hat Geschenkcharakter, meint ja auch Josef Epp. Ja, Sie sind herzlich eingeladen. Wir sind gespannt auf das, was Sie beizutragen haben. Sie können uns jetzt erreichen unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008 hier mit dem Thema Freude am Leben, die Kunst des Genießens. Sie sind herzlich eingeladen, sich beim Hörertelefon zu melden unter der Nummer und auch Ihre Meinung, Ihre Haltung, Ihre Erfahrungen uns hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb weiterzugeben. Ja, Sie haben es sicher erkannt, La Vie en Rose, der unvergesslichen französischen Chansonsängerin Edith Piaf, die uns hier direkt einlädt zum Verweilen, zum Genießen, ja, um auch die Schönheit wahrzunehmen, passend zu unserem Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Freude am Leben, die Kunst des Genießens. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Religionslehrer, Klinikseelsorger, als Buchautor auch tätig und ein gefragter Referent in der Erwachsenenbildung und zugeschaltet heute und hier aus dem Allgäu. Ja, und ich darf hier schon die ersten Hörer begrüßen. Als erstes hat sich gemeldet Frau Eppler aus Albstadt-Ebingen. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie ebenfalls. Also ich war jetzt 8 Wochen in einer psychiatrischen Klinik und ich habe da Wunderbares erlebt. Vor allem ist das noch von den Vinzentiner, Mein Vinzenz, gegründet worden im 16. Jahrhundert. Und es sind auch wenige Schwestern noch da. Sie sind alle jetzt im Alterszustand. Aber wie gesagt, ich persönlich habe da viel mitgenommen. Und vor allem meine Mitpatientinnen, wir waren zwei Tische in den 6 Wochen. Und es hat also nichts gegeben. Es war also wunderbar. Und dann war der Mädchenkantorei von Rottweil da. Es waren die Sängerknaben also auch da von Rottweil. Und dann kamen noch die Sternsinger. Und dann waren wir zusammen wieder zwei Tische in einem anderen Nebenraum. Und da wurde ich aufgefordert, die Sternsinger kamen mit der Klosterschwester an, und da wurde ich aufgefordert, über diese heiligen drei Könige zu reden. Und ich selber, ich habe einen ganz anderen Beruf, aber ich habe gesagt, da muss ich denn alles sagen. Ich habe auch Gedichte vorher schon gesagt, die ich selber gemacht habe und die auch im großen Band drin kommen, in München, in der Nationalbibliothek, dann sage ich, muss ich denn alles sagen? Und dann habe ich dann die drei Könige erwähnt zu mir. Das sind also, ich ja weiß es alles, mir katholisch aufgewachsen und so. Und dann haben sie alle zugehört und dann habe ich gesagt, ja, also die Sternsinger kommen jetzt auch zu unserer Bundeskanzlerin. Jedes Jahr ist das schon so eine jährliche Veranstaltung. Und dann haben sie alle zugehört. Das waren alle so meine Jahrgänge, die wir da zusammen waren. Die haben das nicht gewusst. Ja, gut. Aber auf jeden Fall war eine Lebensfreude da, diese Tage. Und dann hatten wir am Fernsehen auch noch in die Übertragung von Wiener Sänger Hochgurtburg, und es war einfach wunderbar. Und ich muss sagen, also wenn man meint, die katholische Kirche wäre am Rande, da muss ich ein anderes Beispiel also erfahren und die anderen bestimmt auch. Also soweit mein Eindruck und auch meine Lebensfreude.
Ich bin ein humorvoller Mensch und habe
viel mitgenommen.
Auch in einem Umfeld, wo man ein bisschen schwierige Lebenssituationen bewältigen muss. Mir geht es immer so, wenn ich meine Mutter im Pflegeheim besuche, und dort ist zum Beispiel eine Gesangsrunde oder da kommt mal ein Musiker, weil sie so erzählt haben, da kam ein Sängerkreis, dann erlebe ich diese Menschen, auch wenn sie oft sehr eingeschränkt sind von ihren Lebensmöglichkeiten, mit so viel Freude beim Singen dabei, so rhythmischem Klatschen, mit Lachen bei dieser Angelegenheit, wo ich sage, Freude kann sich nicht und Lebensfreude kann sich nicht erst dann entfalten, wenn alles perfekt ist in meinem Lebensumfeld, sondern jeder Augenblick ist dafür offen. Und ich glaube, das kommt so aus Ihrer Erfahrung, die Sie da erzählt haben, sehr schön heraus.
Ja, danke schön, Frau Eppler. Also trotz dieses Aufenthaltes, 8 Wochen sind ja schon eine lange Zeit in einer psychiatrischen Klinik, wo der ein oder andere sich ja vielleicht auch großen Bammel hätte oder dem das ganz, ganz ungelegen käme, haben Sie uns doch hier den Eindruck vermittelt, dass Sie da direkt aufgeblüht sind und dass das Leben vielleicht auch ja voller Überraschungen steckt und man vorher vielleicht gar nicht weiß, was einen da auch noch erwartet. Also danke schön für Ihren Beitrag. Und weiter geht es nach Heidelberg. Und da bin ich mit Frau Fechner verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich habe so Parallelen von Herrn Erb gesehen für mich selber. Ich habe auch einen Behindertensohn. Also ich habe 4 Kinder, bin Therapeutin und mache im Moment so ein kleines Inklusionshaus in Heidelberg. Und diese Menschen, die besondere Befindlichkeiten haben, sage ich es mal so liebevoll umschrieben, die können den normalen Menschen, die viel im Kopf sind, wie ich auch, entschleunigen. Weil ich habe Musikgruppen gegründet, einfach spontan, ohne Perfektionismus, mit diesem Rhythmus, was wir gerade hatten, und mit diesem Klatschen, ja, und mit dieser Freude. Und es hat sich so viel ergeben, jetzt sind 2 Musikgruppen und das tut mir gut, das tut anderen gut, das tut allen gut. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir uns oft in unserem Kopf selber blockieren. Und wenn wir bei uns selber verweilen, also wir haben ja so viele Zusagen in der Bibel, in dieser Freude zu kommen. Wie oft steht, freut euch, freut euch. und wir stehen uns selber irgendwie doch oft im Weg, weil wir so viele kleine Dinge haben, wo wir uns dran freuen können, das Miteinander, ohne den Anspruch zum Perfektionismus. Und das tut mir selber gut. Ich bin nämlich ganz anders erzogen. Ich muss nämlich immer perfekt sein. Ja, das wollte ich damit sagen. Und was auch ganz wichtig ist, die Versöhnung mit sich selber. Und ich war nicht katholisch. Ich habe mich vor 15 Jahren katholisch taufen lassen. Ich habe lange gesucht, war frei evangelisch. Und irgendwann bin ich in die katholische Kirche gekommen und es war die Wandlung. Und mein Herz ist aufgegangen. Und wir haben so viel Freude. Ich bin vernetzt mit immer noch freien Evangelischen. Aber wir haben dieses Kernstück. Wenn wir uns aufmachen und wenn wir uns unser Herz neu machen lassen durch die Gnade von der Eucharistie. Ja, das wollte ich sagen.
Wunderbar, vielen Dank, Frau Fechner. Ein ganzes Feuerwerk der Freude sozusagen, was Sie uns hier anbringen. Und vor allem auch der Gedanke, dass wir uns oft selber im Kopf blockieren und uns selber im Weg stehen, weil wir vielleicht auch vieles gar nicht annehmen oder wahrnehmen oder nicht vorstellen können, dass uns das Freude bringen kann, wie Sie auch sagen, die, wenn Sie mit Menschen mit Behinderungen zusammenarbeiten, die einfach anderen gut tun, weil sie zum Beispiel auch entschleunigen.
Frau Fechner, mich hat Ihr Beitrag jetzt sehr beeindruckt und auch an viele Dinge erinnert, die ich erlebt habe. Ich war früher in der Ausbildung von Religionslehrern tätig und da kam ich auch manchmal, dort hatte ich einen Prüfungskandidaten in einer Einrichtung in Ursberg, einer großen Behinderteneinrichtung bei Grumbach. Kürzlich war dort die Gedenkstunde des Bayerischen Landtages zu den Euthanasieopfern. Und ich kam da in eine Klasse gemischter Schüler, geistig, körperbehindert. Und wenn ich deren Freude, deren Unbefangenheit auch im Umgang mit mir erlebt habe, dann wurde mir auch manchmal bewusst, wir sind so schnell dabei und verteilen die Kategorie behindert. Wenn ich dann eher so ein bisschen reserviert war und nicht damit umgehen konnte oder überrascht war, wie spontan die auf mich zukamen, dann musste ich mir im Heimweg im Auto dann ein bisschen die Frage stellen, vielleicht war ich eher behindert als diese Kinder. Also unsere Kategorien sind da manchmal sehr willkürlich. Und dass gerade wir uns durch unsere Verkopftheit, durch unser ständiges Planen, unser Nützlichkeitsdenken vielleicht oft fernhalten von diesen spontanen Erlebnissen der Freude und des Lebensglücks, das ist vielleicht auch eine Form von Behinderung, die zwar in den Kategorisierungen unserer Behindertenarbeit nicht vorkommt, aber die vielleicht noch viel lebenshemmender ist als manch andere Einschränkung, mit der Menschen kämpfen müssen.
Genau, also dann will ich gleich noch was sagen. Also dieses Feuerwerk, Lebensfeuerwerk, das hatte ich gerade in dem Malkurs, das haben wir auch gemacht. Es gibt so simple Farbmittel auch, wo man einfach so dieses Herz von jedem kann. Jeder ist ein Künstler, jeder kann malen, jeder kann mit Farben umgehen. Das Thema hatte ich gerade, Feuerwerk meines Lebens, 2018. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war früher nicht so. Also das Leben hat es an mir herangetragen. Ich habe selber diesen behinderten Sohn, der dann noch chronisch nierenkrank geworden ist 2009. Der war 18 Mal im Krankenhaus. Der geht nicht mehr ins Krankenhaus. Der ist autistisch. Deshalb diese kleine Einrichtung. Der war nie in der Schule. Also ich musste mich immer durch ihn auf den Weg machen, was Neues zu finden, zu kreieren. Und dadurch, dass in unserem Staat jetzt das persönliche Budget möglich ist, also keiner muss jetzt mehr in eine Großeinrichtung, das ist zwar mehr Arbeit von den ganzen logistischen, bürokratischen Sachen, aber es gibt auch viel Freiheit und ja, es gibt viel mehr Engagement von anderen Leuten und es gibt mehr Lebensqualität, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sage ich mal, vor Ort in der Gemeinde. Ja, so.
Ja, ganz erstaunlich ist das. Und da stehen wir und staunen vielleicht vor dem, was Sie uns hier sagen, auch mit was Sie leben und woraus Sie was geschöpft haben, wo wir vielleicht alle erst denken und was wir heute aus dem Leben auch ausschließen, kategorisch ausschließen wollen, dass überhaupt Menschen mit Behinderung in Anführungsstrichen geboren werden. Und für Sie, Sie sprechen das auch als eine Quelle der Bereicherung an. Vielen Dank, Frau Fechner. Alles Gute Ihnen auch bei Ihrer Initiative, da eine eigene Gruppe zu gründen und weiterhin ja alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Wünsche ich Ihnen auch, Frau Fechner, alles Gute.
Ja, Sie können uns gerne anrufen, auch wenn es nicht immer so beeindruckend ist, wie es jetzt vielleicht gerade eben war. Sie können auch wirklich mit einfachen Dingen kommen, mit einfachen Erfahrungen. Erreichen Sie uns unter der 089-517-008-008 hier und heute in der Lebenshilfe zum Thema Freude am Leben, die Kunst des Genießens. Und ich bin im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Religionslehrer und Klinikseelsorger. Außerdem schreibt er Bücher und ist auch Referent in der Erwachsenenbildung. Ja, die Lebenslust. Wir stehen uns oft selber im Weg und wir schleppen ja auch vieles mit aus der Kindheit, so wie wir erzogen worden sind. Und das sprach eben auch die Frau Fechner an, die auch selber meinte, die Hörerin, dass sie so nicht erzogen worden ist, so wie sie heute lebt. Und oft ist es ja auch der Perfektionismus, der uns da im Weg steht, aber den wir so vielleicht verinnerlicht haben. Da gibt es auch viele Aussprüche. Das heißt ja auch zum Beispiel erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Haben viele Menschen das so verinnerlicht oder auch vielleicht durch Erziehung, durch Kindheit oder auch durch unseren Alltag, der geprägt ist von Hektik, von Stress, von Überforderung, von auch gewissen gesellschaftlichen Konventionen, zum Beispiel, dass wir auch pausenlos online sein müssen, dass uns da die Kunst des Genießens direkt abhanden gekommen ist, Herr Epp?
Ja, Sie sprechen den Perfektionismus als ein Beispiel an und ich denke, der Perfektionismus ist tatsächlich ein Feind des Genießens. Und wenn ich vorhin das Bild vom Paradies hergenommen habe, von allen Früchten dürfte essen, aber nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dann denke ich, der Perfektionismus ist genau eine Frucht von diesem Baum, wo wir Maßstäbe für Menschen aufstellen, die nicht dem Schöpfer entsprechen. Der Mensch ist nicht perfekt. Und der Mensch, der perfekt sein will, oder von anderen erwartet, perfekt zu sein, entfernt sich vom Geschöpf. Und der Schöpfer hat ein Geschöpf gewollt, das auch Fehler machen kann, das auch vergänglich ist, das auch schwach sein kann, das die Pause braucht, das sich nicht unentwegt konzentrieren kann, leistungsfähig sein kann, online sein kann. Ich habe mich in den letzten Monaten viel mit Schlafforschung beschäftigt, weil ich auch Fortbildungen für Lehrerkollegien über Lehrergesundheit derzeit durchführe. Und wenn wir so die Chronobiologie, also diese Wissenschaft von der inneren Uhr des Menschen, von den Rhythmen der Zellen heute anschauen, dann wissen wir, pausenlose Anstrengung, pausenloses Unterspannung stehen, hinterlässt Spuren, die mit der Zeit krank machen, die unserem Menschsein nicht entsprechen. Wir haben sogar von unserer genetischen Veranlagung, von unserer ganzen Zellbiologie so einen 90-Minuten-Rhythmus, wo wir dann auch immer, der Schlaf nachts verläuft zum Beispiel so in etwa 90-minütigen Rhythmen, wo wir dann immer wieder mal so die Pause, das Aufatmen brauchen und eben nun nicht unter diesem perfektionistischen Denken, wenn alles getan ist und wenn das Bügelzimmer leer ist und die Spüle abgeräumt ist und die Hausaufgaben gemacht sind und für den morgigen Tag alles hergerichtet ist, dann kann ich mich noch 5 Minuten hinsetzen und vielleicht den Blick in den Kamin genießen, den werde ich dann nicht mehr genießen, weil ich völlig erschöpft einschlafe und außer Kräften bin, sondern mitten im Tag, mitten in meinem Lebensrhythmus hat es Raum und Zeit, weil ich begrenzt bin, weil ich auch Schwächen habe, dass ich mich erhole, dass ich genieße, dass ich wieder Kraft schöpfe. Und es ist sehr gut, dass Sie diesen Perfektionismus ansprechen, weil der genauso ein Instrument ist, den Menschen das Selbstbild auch zu haben, den Menschen wegzuführen von diesem Bild. Ich kann eine Menge leisten, ich bringe was zu Wege, ich habe meine Begabungen, das ist das Gute, aber ich bin nicht perfekt, ich habe auch meine Schwachstellen und auf die darf ich achten, denen darf ich Raum und Zeit geben, dass die sich dann wieder regenerieren können.
Ja, da kommt mir auch gleich eine Frage noch, aber vorab hat sich Frau Münd gemeldet aus Mannheim und die möchte ich hier zuerst in der Sendung begrüßen. Hallo.
Ja, guten Tag, hier ist die Frau Münd aus Mannheim. Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu bringen, weil das wirklich ein Thema ist, da kann man nicht genug davon bekommen. Ich habe selbst gemerkt, manches muss man auch wieder lernen und diese Kunst des Genießens und auch diese kleinen Dinge wieder sehen und sich daran freuen können. Ja, das darf man auch vielleicht wie in der Schule wieder neu lernen. Und da gibt es auch wirklich schöne Angebote. Und nicht nur in Bildungshäusern, sondern inzwischen auch in ganz normalen Volkshochschulen. Zum Beispiel die Kunst des Spazierengehens, sich an der Natur freuen. Also es ist, glaube ich, schon jetzt ein Bedarf auch. Und weil, wie gesagt, diese schnelllebige Konsumgesellschaft uns ein bisschen krank macht. Und da möchte ich ermutigen, dass man auch da sich umschaut und wird auch dann etwas finden, wo einem wieder auf die richtige Spur bringt. Ja, das wollte ich einfach dazu beitragen.
Vielen Dank, Frau Münd, dass Sie das hier einbringen in die Sendung, also ein Gegengewicht zu unserer schnelllebigen Konsumgesellschaft, wo Sie auch schon wahrnehmen und ausmachen, dass es da Gegenbewegungen gibt, dass man wieder Dinge lernt, eben wo man verweilt, sei es das Spazierengehen oder überhaupt alle ruhigen Dinge, wo man auch eben etwas genießen kann.
Also ich halte so eine Schule des Genießens, wie Sie das, Frau Münd, angeregt haben, ganz, ganz wichtig. Und ich erinnere mich gerade, in der ersten Klasse bei uns im Bayerischen Lehrplan steht die Schöpfung immer auf dem Thema. Und wenn ich Erstklässler in der Schule habe, dann lege ich das Thema immer so in den Frühsommer. Und dann mache ich mit denen einen Spaziergang. Meine Schule liegt mitten im Grünen. Ich habe die Natur um die Schule herum. Und dann machen wir einen Spaziergang an drei verschiedene Punkte. Eine Hörstation, eine Sehstation und eine Passstation. Und manchmal noch eine Riechstation, wenn es geht. Und das ist ganz schwer, die Kinder zunächst mal darauf einzustellen, nun nicht zu konsumieren, nicht zu zappen, nicht schnell irgendwas abzurufen, sondern 2-3 Minuten an einem Ort stillzustehen und nur zu hören und dann nur zu schauen. Und wenn wir das dann aber auswerten, wenn ich versuche, die inneren Bilder dann wieder wachzurufen, mal das jetzt, gestaltet es, setze es vielleicht in Klänge um, was du da gesehen hast, dann bin ich immer erstaunt, wie vielfältig das dann doch wird. Und wie dann auch wirklich so die banalen Dinge, die Biene auf der Blume und solche Dinge sind, die sie da wahrnehmen. Und wo ich merke, das müssen wir wieder erlernen. Denn wir konsumieren Milliarden von Bildern am Tag. Wir blicken in unendlich viele Bildschirme. Auf unser Ohr dringt ein Ausmaß an Akustik ein, das kein Hirn mehr in der Lage ist zu verarbeiten. Und was macht das Hirn dann natürlich? Es blockiert, es verdrängt, es schiebt ab. Und dabei gehen dann auch ganz wichtige Sinneseindrücke verloren, die unsere Lebensfreude stärken. Und darum sind so elementare Schulungen. Wir sind heute ja zum Beispiel dabei, auch die Bedeutung des Geruchssinns wieder ganz neu zu bewerten und zu entdecken. Es gibt da sehr interessante wissenschaftliche Publikationen. Aber in einer Welt, wo uns unendlich viele Kunstaromen und manipulative Aromen umgeben, ist es dann natürlich auch wichtig, sich wieder schlicht auf diese Sinnlichkeit an einer Blume zu riechen. Frisch gemähtes Gras im Frühjahr, frisches Heu bewusst aufzunehmen und diese aromatische Welt dankbar anzunehmen. Und das bedarf auch so ein bisschen der Schulung.
Also da gibt es sehr viel schon. Die Frage, die wir vielleicht hier am Ende der Sendung dann auch noch stellen, ist dann sicherlich die, also die ganzen Angebote, sage ich mal, die es gibt einerseits auch, ja, wir haben diesen Fitnesskult, wir haben diesen Ernährungswahn vielleicht auch oder Diätwahn. Wir haben natürlich auch viele andere Dinge, die angeboten werden und wo gesagt wird, das ist alles wichtig zur Gesundheit, die Beziehung zu pflegen, die sozialen Kontakte, Gesundheit, Bewegung. Das reiht sich dann alles so nebeneinander, aber ja, es bedarf dann wohl noch einer Verwurzelung. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich hier noch die Frau Hohenegger einschieben, denn sie hat sich hier gemeldet aus Memmingen. Mit ihr bin ich jetzt auch verbunden.
Ja, guten Morgen. Genau.
Ganz aus der Nähe, Frau Hohenegger.
Ja, wir kennen uns auch vom Sehen. Ich komme nämlich aus Wolfert-Schwenden.
Ah ja.
Also ich habe mal mit Asylbewerbern gearbeitet und da muss ich sagen, da habe ich eine richtige Freude am Leben gelernt. Eben, die konnten mit 5 Mark, also es war nur zu D-Mark-Zeiten, die konnten mit 5 Mark am Anfang der Woche dastehen, eben nicht wissen, wie sie am Ende der Woche was zum Essen bekommen, aber trotzdem eine richtige Freude am Leben hatten. Und das habe ich mir eigentlich auch, nicht eigentlich, sondern ich habe es mir angeeignet, weil ich mir gedacht habe, das Materielle ist gar nicht so wichtig.
Ja, schön. Danke, dass Sie das hier und so diese Erfahrung uns weitergeben, also auch das ganz Einfache. Und das ist ja auch wieder das, was schon eine andere Hörerin sagte, dass wir uns selber oft blockieren, weil wir bestimmte Muster, bestimmte Vorstellungen im Kopf haben, die scheinbar zum Lebensglück nicht passen oder dass wir meinen, wir wüssten, wie Lebensglück und Lebensfreude sich einstellen, aber oft sind es ganz andere Dinge. Danke, alles Gute Ihnen nach Memmingen, Frau Honecker. Ja, dann noch die Frage, Herr Epp. Also alles das, was wir heute so haben an Angeboten, an Anleitungen auch zum Glücklichsein, die Lebenslust, das ist natürlich auch in dieser hedonistischen Gesellschaft ein großes Thema. Aber man kann sie ja nicht so herstellen oder unter ein bestimmtes Qualitätsmanagement sortieren, wo dann am Ende rauskommt, Lebenslust hat, wer gesund ist, wer schön ist, wer sexuell befriedigt ist, wer ja alles Mögliche unternimmt und tut, damit es ihm rundherum gut geht. Was fehlt denn da?
Sie haben vorhin vom Fitnesskult und vom Diätkult gesprochen. Und es ist da interessant, das ist da eigentlich nur entstanden, weil ein natürliches Verhältnis zu Bewegung, zur Ernährung entlang des Jahres, der Zyklen der Natur ein Stück weit verloren gegangen ist. Und dann müssen Sie das so komprimiert in künstliche Prozesse einbauen. Und ich glaube, was da so fehlt, ist ein Stück einfach die Verwurzelung in einer Lebensbejahung, die auch aus der Sinnhaftigkeit schöpft. Also wenn ich bei meinen Vorträgen über das Glück die Sinnbilder heraushole, dann spielt da ein kleines Stück Wurzel einer Fichte eine wichtige Rolle. Und ich mache dann immer ein bisschen den flapsigen Hinweis, dass Fichten ja Flachwurzler sind, die bei Stürmen dann allzu schnell entwurzelt sind. Und dass es eine wichtige Lebensaufgabe ist, um sich am Leben freuen zu können und das Leben genießen zu können, auch verwurzelt zu sein und Halt zu finden in etwas, was mein Leben trägt, gerade wenn Schwierigkeiten entstehen, gerade wenn ich das Leben nicht im Griff habe und spüre, das setzt mir jetzt schwer zu, dass ich dann merke, nun ist nicht auf einmal alles, was Freude schenken kann, grau und dunkel und belanglos, sondern es bleibt wichtig und das Leben bleibt ein Geschenk, auch in den schwierigen Krisen. Manchmal erfordert das sicher sehr viel Halt und auch Ausdauer in dem, aber gerade vor dem Hintergrund, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, auch immer wieder daran, sich zu erinnern und ein Stück weit einzuüben, in diesem Nachdenken, in diesem spirituellen Vertiefen, in einer Sinnhaftigkeit. Denn Sinnhaftigkeit heißt ja, ich glaube an den Sinn meines Lebens und das ist eine dankbare Bejahung. Dieses Leben ist nicht zum Scheitern verurteilt und das ist doch die Quelle auch von Lebensfreude.
Hm. Sehr schön ausgedrückt, also dass wir das, was wir alles so hier horizontal ausbreiten, was uns geschenkt und gegeben ist, dass wir das irgendwie organisch sehen, organisch nehmen, integrieren in die Persönlichkeit, auch in das ganze Leben, das uns geschenkt ist und es ist uns eben auch geschenkt von oben her, also dass wir diesen Blick, die Verwurzelung nach unten und nach oben, ja, wenn es da aufgehängt ist sozusagen, das nicht aus den Augen verlieren, das dann bekommt jedes ja auch seinen Sinn und dann können die Sinne wirklich, also dann denke ich, kann das Genießen auch eben seinen Wert haben und seinen Platz haben, wo es ja angebracht ist und wo es einfach schön ist.
Ich habe für mein letztes Buch über das Altern der Menschen den Sänger Konstantin Wecker interviewt und der ist ja nun wahrlich nicht bekannt als ein Mensch, der den Genussfreuden abhold ist und der sicher hier auch mit einer Maßlosigkeit sich selbst geschädigt hat im Leben und das heute auch kritisch reflektiert. Und er sagte dann mitten in diesem Interview, wo er auch seinen Zugang zu diesen Dingen kritisch hinterfragt hat, das Schlimmste, was im Leben passieren kann, ist, wenn der Bezug zum Göttlichen verloren geht. Wenn ich nur noch aus meiner Kraft und Vitalität lebe und mich nicht mehr festmache an einer Kraft, die größer ist als ich. Das hat mich aus seinem Munde sehr überrascht und das war eine ganz tief spirituelle Menschheitserfahrung, die er da auf sich angewandt hat. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Prozess im Leben vieler Menschen, dieses Spüren, auch Lebensbejahung und Lebensfreude muss aus einer Kraft schöpfen, die es nicht dann Halt macht, wenn unsere Kräfte und unsere vitalen Energien in Krisen geraten, sondern die tiefer wurzelt. Und mit dieser Kraft in einer Verbindung zu stehen, das ist etwas zutiefst Lebensbejahendes.
Ja, und etwas zutiefst Sinnstiftendes dann auch für die Freude, für die Lebenslust. Zum Abschluss, ja, schauen wir mal, ob wir noch zwei Hörerinnen hier auf Sendung nehmen können, wenn Sie sich vielleicht kurz fassen, Entschuldigung. Gehen wir nach Tuntenhausen, Frau Murnauer.
Grüß Gott. Mein Beitrag wäre die Dankbarkeit und auch eine Frucht des Heiligen Geistes ist Friede und Freude. Man muss das wirklich... Diese Freude kommt da aus der Dankbarkeit und auch aus dem Frieden raus. Da kann man auch weiter austeilen. Das spüren ja die anderen, wenn man einfach wirklich selber im Reinen ist. Dann strahlt es auch über und da kommt auch, sieht man dann, erlebt man die glänzenden Augen, wenn man gut ist. Und dann ist es eine stille Freude. Es muss nicht immer dieses übertriebene, aufgegeilte Freude sein, sondern es ist wirklich auch diese stille Freude über das Gute, was man hat und auch vielleicht einmal danken für das, was nicht so geklappt hat. Das ist vielleicht ganz wichtig, dass man selber auch wieder loslassen kann. Ich denke mal, die Frucht des Geistes ist Friede und Freude. Man muss wirklich immer um einen Heiligen Geist bitten, dass er einfach auch diese Freude schenkt und dann der Friede damit eigentlich verbunden.
Und vor allem, wenn wir diese Friedfertigkeit nicht einbringen in unser Beziehungsgeflecht, dann machen wir ganz viel, was die Lebensfreude zerstören kann. Also diese Bejahung des anderen ist auch ein ganz wichtiger Schritt, damit sich das entfalten kann.
Ja, schön, dass Sie auch da noch darauf hingewiesen haben, Friede, der sich einstellt, und Freude aus dem Heiligen Geist, auch als die Früchte des Heiligen Geistes, auch, ja, das nicht aus den Augen zu verlieren. Dankeschön, Frau Murnauer, alles Gute nach Tuntenhausen. Und weiter geht's jetzt auch mal hier im Südwesten. Da freue ich mich jetzt mit Frau Klein aus Freiburg verbunden zu sein. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Ich habe jetzt einen ganz anderen Zugang, nämlich habe ich vor langen, in den 80er Jahren habe ich das Buch gelesen über die verlorene Glücksfähigkeit in unserer Kindheit. Von einer Frau Liedloff, das war eine Medizinstudentin, die durch eine Expedition zu Mekwana-Indianer kam nach Amerika und dann nachher 2 Jahre dort verbracht hat. Und da war ihr aufgefallen, schon bei der Expedition, wie die Glück ausstrahlen und auch nicht so an Schmerzen leiden wie wir. Und dann habe ich auch immer da plädiert seit dieser Zeit, dass man Säuglinge tragen soll. Und zwar von der Mutter. Und zwar richtig. Und nicht so vor sich her, dass die Säuglinge nach außen gucken, wie man jetzt ab und zu sieht. Und noch nicht mal die Hände am Säugling haben. Also diese frühe Störungen von den Säuglingen, die sind schon mit Schuld, dass ich im Leben nicht glücklich sein kann. Das wollte ich irgendwie vermitteln, auch dass Sucht entsteht, wenn das nicht befriedigt wird.
Das entdecken wir auch heute in den Neurowissenschaften wieder ganz neu, welche elementare Voraussetzung Bindung und Bindungsfähigkeit ist, um dem Leben positiv gegenüberstehen zu können.
Ja, und die Säuglinge, die haben ganz anderen Blick in Augen und die würden dann gar noch nicht mal schreien. Und das sind nur bei der Mutter, bis sie dann von alleine sich von der Mutter lösen und runtergehen. Und wie gesagt, ich könnte jetzt stundenlang.
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Ne?
Ja, sehr.
Da sprechen Sie mir auch direkt aus dem Herzen. Danke, Frau Klein, dass Sie hier nochmal darauf hingewiesen haben, wie wichtig diese ganze Bindung ist eigentlich, ja, die den Grund legt, nämlich die Geborgenheit, dass überhaupt das alles sich entfalten kann. Und auch Sie haben es angesprochen, Herr Epp, die Bindungsforschung, die ja heute da viel zutage gefördert hat, was man eigentlich, wo man sagen könnte, das könnte man auch instinktiv richtig machen, wird aber auch heute eben gar nicht mehr häufig instinktiv richtig gemacht, sondern man meint, man muss den Blick des Säuglings gleich mal nach außen richten, der muss alles mitkriegen. Aber weit gefehlt, oder?
Ich denke, das ist wieder ein ganz anderes Themenfeld natürlich, aber da hat uns gerade so die Hirnforschung in den letzten Jahren wieder zu vielen Quellen zurückgeführt, die man vor Jahrzehnten eigentlich schon ein Stück weit wusste, dass das tiefe Urvertrauen, das Leben aus einer vertrauensvollen Zuwendung, ein Grundschlüssel ist, damit Entfaltung, Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, all die Voraussetzungen geschaffen werden können, die dann auch ein Erobern der Welt, ein Aufnehmen von viel Information und Kenntnis ermöglichen und nicht die Meinung, ich muss dem Säugling nun schon alle Außeneindrücke vermitteln. In den USA gibt es bereits Töpfe für die Kleinen, an denen Displays sind, wo sie in einfache digitale Tätigkeiten kommen können. Ich halte das für abstrus und für seltsam. Das Elementare, das Wichtige seit Jahrtausenden ist diese tiefe, intensive Bindung, die Selbstsicherheit schafft und aus der kann sich dann ein Leben entfalten und Raum gewinnen.
Genau, und das sind dann auch so die Voraussetzungen, von denen wir ja hier schon die ganze Zeit auch sprechen. Die Voraussetzungen für Lebensfreude, dass diese Lebensfreude sich einstellen kann. Herr Epp, am Ende der Sendung fassen Sie das vielleicht nochmal ganz kurz zusammen, ja, dass wir das so vielleicht geballt und komprimiert noch mitnehmen können auf unseren Lebensweg.
Ja, geballt zusammenfassen, Lebensfreude und genießen, kann man das machen? Gibt es da ein Rezept? Natürlich nicht. Aber können wir dafür etwas tun, können wir uns dafür öffnen, jeden Augenblick, jede Stunde, unsere Bereitschaft, unser Handeln ist gefragt.
Ja, vielen Dank. Das war's. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Epp, dass Sie hier zu Gast waren mit dem Thema Freude am Leben, die Kunst des Genießens und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin, auch bei Ihren Vorträgen und wo Sie überall unterwegs sind. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Vielen Dank und alles Gute den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, danke schön auch Ihnen, die Sie hier rege angerufen haben, die Sie unsere Sendung bereichert haben mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Zeugnissen. Das bringt dann auch manchmal noch ganz andere und wichtige Dinge ins Gehör und ist eben auch ganz wichtig. In diesem Sinne danke ich Ihnen, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.